Computerclub 2 Tibet Spezial.
Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe kleine Gruppe Zuschauer.
Sehr schön
die
gemacht.
Wir haben hier. Ich glaube, wir sollten doch mal etwas sagen.
Was sollen wir denn sagen?
Dass wir Probleme haben. Gestern Abend
etwas hochgesetzt.
Also jeden Montag geht mein Server, ein Skript auf meinem Server hin und schiebt abends um 8:03 die Dateien auf den Rechner hoch, RSS-Feed und so weiter. Und gestern Abend haben wir das von hier aus früher gemacht, von Hand natürlich. Ja. Und mein Server zu Hause wusste aber nicht, dass wir das schon gemacht haben. Und obwohl wir die 39. Folge gestern Abend hier hochgeschoben haben, kam der dann kurz vor 8, da waren wir schon unterwegs. Und dann hat der die 34. hochgeschoben. Ja, und da haben wir erstmal überlegt, Mann, wie kann denn das sein? Wir haben doch, sind doch früher weg und geht doch gar nicht und so. Diese Automatisierungsgeschichten, die können nicht nur ein Segen, sondern manchmal eben auch so eine Gemeinheit sein.
Ja, zur nächsten CeBIT bitte umschreiben. If CeBIT then.
Gut, wenn wir eine Programmiersprache haben, die diese Syntax versteht, dann gern. Aber
wenn wir von Knoppix reden, wen meinen wir denn da?
Den Herrn Knoppix gibt es ja gar nicht, aber den Klaus Knopper gibt es.
Und der war bei uns hier im Studio und der hat sich bei uns lange aufgehalten. Deshalb wurde auch die Sendung
ein bisschen... Wir haben ihn lange aufgehalten.
Ja, es war so interessant, dass die Sendung, der Beitrag 13 Minuten lang geworden ist.
Aber unglaublich. Also die Zeit vergeht wie im Fliegen. Ja, Klaus Knopper ist wirklich...
Hätte auch länger sein können.
Eine Sensation, der Mann, ja.
Dann OLED ist ja so ein Fachwort, was wir seit langem hinterher sind. Ja, meistens kriegen wir keine Auskunft.
Gibt es einen Professor, der ist auf die Idee gekommen, der stand im Stau und wollte seinen Studenten am Hörsaal da dann irgendwie ein Schild anbringen, damit er von unterwegs sagen kann, lauft nicht weg, ich komme ein paar Minuten später. Auch eine ganz interessante Geschichte, um vor allen Dingen die Zusammenhänge.
Man könnte damit ja auch noch mehr machen.
Ja, man könnte
irgendwelche Meldungen schicken, die einem sehr wichtig sind. Und dann haben wir noch ein Thema, Google als Jobkiller, haben wir es genannt.
Soll Läden kaputt machen.
Ja, das ist so, dass Google helfen kann beim Verkaufen, wenn man jung und neu ist. Und dann gibt es viele, viele Einträge und dann kommen viele, viele Aufträge weltweit plötzlich.
Die Dynamik ist wesentlich höher.
Und dann stellt man viele, viele Leute ein, eventuell, und dann verkauft man viele, viele Teile und dann lässt das bei Google irgendwie nach.
Jetzt hast du den ganzen Beitrag vorweg erzählt.
Und dann verkauft man nichts mehr. So, schnell, zack.
Dann fangen wir an mit dem Klaus Knopper.
Ich war heute Morgen am Stand von Rheinland-Pfalz hier auf der CeBIT in der Halle 9 und stellte dann dumme Frage an jemanden, den ich gleich vorstellen werde. Ich sagte, mein Laptop, der ist kaputt gegangen. Der hat einen Tag, hat die Formatierung gedauert mit Windows und Knoppix drauf getan und dann lief das Ganze. Und was kann das denn sein? Und da meinte er, ich sollte doch den Microsoft-Hilfsdienst anrufen.
Ein Microsoft-Problem heißt eine Microsoft-Support-Anfrage.
Ja. Wer da spricht, ist Klaus Knopper. Ich glaube, die meisten Zuhörer werden ihn kennen.
Zumindest die Distribution Knoppix.
Knoppix. Und da ist jetzt hier auf der Messe die 5.2 rausgekommen. Ich habe es gesehen. Jetzt müssten wir eigentlich wieder Fernsehen machen, denn das war eine wahnsinnige Aktion gewesen, was er auf dem Bildschirm da zaubert an Transparenz und an verbogenen Fenstern und sagte dann ganz stolz, das ist ein Pentium 3. Und wie viel Gigahertz hat er?
Kein Gigahertz, 800 Megahertz, 512 MB RAM.
Da traut sich ja gar keiner mehr mit der Öffentlichkeit normalerweise.
Moment. Also wenn es um Software aus Redmond geht, traut man sich da nicht mehr. Ja. Hier bei Linux ist das eine ganz, ganz andere Welt. Ja. Aber das ist ja genau das, was wir eigentlich sagen und erreichen wollen, dass man nicht immer das größte Betriebssystem und das teuerste Betriebssystem und das neueste Betriebssystem nehmen muss, sondern dass man vielleicht auch mit etwas ganz anderem, was nichts kostet, was kostenlos ist, aber nicht umsonst ist, viel, viel besser arbeiten
kann. Und was vielleicht sogar das Beste ist.
Meiner Meinung nach sowieso.
Ja. Okay, 5.2, das ist sicherlich was Neues dabei.
Ja, und da ist einmal dieser 3D-Window-Manager Beryl mit drauf, der, wie Sie erwähnt haben, auch schon diese herumwirbelnden Fenster, einen Würfel, auf dem man die Fenster anordnen und eine leichte Übersicht erhalten kann. Es ist sehr viel Eye-Candy, also diese Sache mit den abbrennenden Fenstern und der Transparenz ist teilweise einfach schöner Effekt. Andererseits funktioniert dieser 3D-Desktop vielleicht ein bisschen so ähnlich, wie das Gehirn arbeitet, mit der Orientierung. Ich bin jemand, der sich in seinem eigenen Haus verläuft, aber diese Funktion, wenn man in die rechte obere Ecke mit
hätten
der Maus
wir was,
geht...
Wir, haben wir heute gemacht, eine Fußgängernavigation.
Ja.
Innerhalb von Gebäuden.
Ja, gut. Und die Navigationselemente, die im Beryl drin sind, mit der Übersicht über alle Fenster auf allen Desktops, ich die auf einmal sehen kann und was da drin passiert. Und wenn irgendwo was passiert, wo ich eingreifen muss, klicke ich auf das Fenster und dann bin ich wieder auf dem Bildschirm drauf. Das ist für mich sehr praktisch. Alleine deswegen lohnt sich das schon für mich, auch wenn ich nicht so sehr auf die grafischen Effekte stehe.
Also Vista hat ja auch so ein bisschen diese Taske jetzt so angeordnet, dass man da so wie so ein
Nachgemacht haben sie das,
wie so ein Rolodex da sehen kann.
Vom Mac und wohl teilweise auch von solchen 3D-Window-Managern wie Beryl.
Scheinen sich aber auch das anzuschauen, ne, was die Welt sonst noch macht.
Bestimmt, die Reiter, die jetzt im Internet Explorer drin sind, die sind ja auch schon in Firefox lange da gewesen.
Ja, und das Sicherheitsmanagement von Vista, das ist ja auch schon lange in Unix und in Linux drin gewesen.
Und die Transparenz ist schon lange bei Apple da gewesen.
Ja, also nachmachen kann jeder. Ja. Ich habe gestern hier auf der Bühne gesagt, es ist gut, dass wir so große Festplatten haben, die Viren werden immer länger. Ja. Und jetzt habe ich eine große Festplatte, dass ich sogar den größten Virus der Welt, Vista, da drauf kriegen kann. Haben die Leute gelacht wie ihr.
Also 5.2, also von der Funktionalität ist wahrscheinlich immer noch der Kernel. Das glaube ich, das Gleiche, Linux basierend.
Ja klar, der Linux-Kernel mit aller Hardware, die von diesem Kernel unterstützt wird, ist die Version 2.6.19 mit SATA-Support, mit vielen Wi-Fi-Karten, mit allem, was man so an einem Rechner dranstecken kann.
Erkennt er jetzt auch alles so ungefähr, was es gibt?
Naja, alles kann man nicht erkennen. Also spätestens, wenn eine neue Karte herauskommt mit anderem Chipsatz, da kann noch kein Linux-Treiber da sein. Da muss man wieder auf das nächste Update warten oder sich einen Treiber nachinstallieren. Was ja geht, auch mit der Live-DVD.
Gibt es denn viele Knoppix-Nutzer, die sich dann den Treiber auch selber schreiben?
Nein, also ich denke, unter Windows würden Sie auch nicht sagen, wenn der Drucker nicht geht, muss der Anwender hingehen, Source Code downloaden, kompilieren, installieren, würde niemand akzeptieren. Und unter Linux, denke ich, sollte man einfach dieselbe Philosophie fahren. Ein Gerät, was nicht funktioniert unter Linux, einfach im Geschäft zurückgeben und sagen, geht nicht. Der Händler kann Ihnen nicht vorschreiben, welches Betriebssystem Sie benutzen müssen, egal was auf der Packung draufsteht. Das ist ein Garantiefall für mich. Und wenn eine Wi-Fi-Karte nicht geht unter Linux, gehe ich ins Geschäft, tausche die um gegen eine, die geht.
Wie sieht's denn mittlerweile aus? Oft höre ich so Argumente, wenn ich sage, warum arbeitet ihr denn nicht mit Linux? Ihr schmeißt Geld raus für ein Betriebssystem, welches sich in der Hauptsache selbst verwaltet und Rechenzeit frisst und bezahlt dafür viel. Und da höre ich dann, ja, die Programme, die sind so schwierig zu installieren. Manchmal ist es ja so, dass es gar nicht so einfach ist. Tut sich da etwas?
Der Vergleich hinkt vielleicht etwas, denn wenn man einen Windows-Rechner kauft, da sind die Sachen drauf vorinstalliert. Warum kann ein Händler nicht einfach einen Linux-Rechner verkaufen, wo Internetzugang drauf ist, wo die Office-Programme alle mit drauf sind, den man einfach zu Hause einschaltet und der geht? Wenn man das vergleicht, das gibt's auch. Also so kleine Computerhändler machen das für ihre Kunden. Da geht man hin und sagt, was man gerne nutzen möchte. Das Problem ist immer, die Menschen denken sehr produktorientiert. Und wenn die halt wollen, dass so ein Word-Programm läuft und das muss genauso heißen, genauso aussehen, genau die gleichen Dateiformate haben, dann bleibt da nichts übrig, als das andere Betriebssystem zu nehmen.
Open Office ist für mich eigentlich nicht mehr wegzudenken. Klar. Und das gibt es ja auch für die Windows-Schiene, muss man mal ganz klar
das
dazu sagen.
Ja. Auf der Knoppix DVD ist auch Windows-Software drauf. Mhm. Nämlich Open Office für Windows, Firefox und Thunderbird, sodass man sich diese Programme unter Windows einfach schon mal angucken kann.
Und sich langsam rangewöhnen. Ne?
Genau. Und wenn man dann diese Programme mag und benutzt, den Leistungsumfang übertrifft bei weitem das, was man so vorgeliefert bekommt, dann kann man sich überlegen, ja, die Applikation, die Anwendung habe ich, warum wechsle ich jetzt nicht auch das Betriebssystem in zu was anderem?
Mich hat ja begeistert bei Knoppix, dass man, das war ja das erste Mal die Möglichkeit, dass man seinen Rechner nicht unbedingt belasten musste mit irgendwelchen Dateien und die nachher nicht mehr alle weggekriegt hatte oder wie das auch war, sondern Knoppix lädt sich, ist da, und verschwindet wieder. Ja. Wenn ich den ausschalte und die CD rausnehme, ist es wieder weg.
Ja.
Das war damals ziemlich kompliziert, das zum ständigen Betriebssystem zu machen. Das ging aber. Man musste da hinten rum so ein bisschen was fummeln. Und jetzt ist das jetzt leichter bei der 5.2er, dass du sagen, also das gefällt mir, nehme ich, ist mein neues Betriebssystem.
Ja. Was ich vermeiden möchte, ist, dass sich jetzt alle sofort das auf Platte installieren. Dafür ist es nicht wie ein Programm, was man mal installiert, ausprobiert, dann wieder löscht oder vielleicht ein anderes nimmt. Eine Festplatteninstallation eines kompletten Betriebssystems, wer das mal unter Windows gemacht hat, weiß, dass das doch sehr aufwendig sein kann. Wir haben jetzt versucht, einen neuen Installer einzuführen, der heißt 0WN, Zero Work Needed, englischer Slogan, um die Installation auf verschiedene Arten und Weisen zu vereinfachen. Die eine Möglichkeit ist, die CD oder DVD als Image auf Platte zu kopieren mit diesem Installer, das sind ein paar Mausklicks, und dann von DVD anzubooten und die DVD wechselt dann auf Platte, sodass das DVD-Laufwerk frei wird. Die andere Variante ist, das Ganze auszupacken auf Platte. Auf der 4 GB DVD sind ja 9 GB an Software drauf. Ausgepackt auf Platte expandiert das dann auf so 9 bis 12 GB auf eine eigene Partition und ist dann wie ein normales Debian Linux abzudaten. Also die Installation ist durchaus möglich, aber natürlich liegt der Fokus bei der Live-DVD darauf, dass man eben keinen Rechner mehr mitnehmen muss, sondern alleine mit der DVD und einem Memory-Stick mit den persönlichen Daten zurechtkommt und dort überall arbeiten kann.
Das heißt also, selbst wenn mein Stick weg ist, wenn ich den verliere, beziehungsweise wenn mein Rechner gestohlen wird, wie bei dir, Wolfgang,
ja, und ich habe meinen Stick noch in Platten gehabt, der hätte ich wunderbar auf der eine Platte
installieren können. Einen Stick noch in der Hosentasche, da kann ich halt irgendeinen Rechner geben mit der DVD und mit meinem Stick und habe meine Arbeitsumgebung wie zu Hause, als wäre mein Rechner noch da.
Das ist und es wird ja auch nicht mehr lange dauern, ich meine, die 8 Giga Sticks gibt es ja schon.
Ja, das geht, Also auf der DVD ist ein Skript drauf, das heißt mkbootdev. Es wird aus der Kommandozeile aufgerufen, gibt es also noch nicht als Menü, aber das ist einfach nur ein Wort zu tippen. Und es macht aus dieser DVD einen bootbaren USB-Memory-Stick. Wenn eine Digitalkamera hat mit viel Speicher drin, kann auch die Digitalkamera bootfähig machen am Rechner. Dann kann man die Digitalkamera an den Rechner anstecken, den booten. Man stellt im BIOS einen Boot von USB-Harddisk und dann läuft da Knoppix vom USB-Splash.
Boote mein Linux von der Kamera.
Wie ist denn nun eigentlich das Modell? Also ich habe für eine Knoppix CD noch nie was bezahlt. Kann man denn davon leben?
Ich lebe natürlich nicht davon, jetzt Software kostenlos zu verteilen. Ich lasse mir natürlich die Arbeitszeit, die in verschiedenen Projekten auch in Knoppix steckt, bezahlen. Das ist ja jetzt eine Heft-CD. Da hat der Auftraggeber ganz normal für meine Arbeitszeit, für die zusätzlichen Programme, für die Anpassung bezahlt und darf dann aber aufgrund der Lizenz, unter der die DVD steht, damit machen, was er will. Die darf man kopieren, die darf man weitergeben, die können sie auf eBay für 1 Million Euro verkaufen. Wenn die jemand haben will zu dem Preis.
Oder könnte einfach man sogar an Schulen geben, dass da vielleicht ein bisschen mehr passiert in puncto Linux.
Ja, man kann ja hier ruhig mal sagen, das ist also CT7 2007.
Ja, wer soll sowas machen?
Knoppix 5.2 da drauf und wer so daran interessiert ist, soll sich darum kümmern. Ja. Sie leben aber eigentlich davon, dass Sie als Dozent
Also ich bin habe eine Vertretungsprofessur an der Fachhochschule Zweibrücken, unterrichte dort Studenten in Software Engineering, Linux Administration, Grundlagen der Informatik und mache hauptberuflich Softwareentwicklung, Firmenberatung, also die klassische IT-Consulting-Schiene. Und das ist eigentlich auch für Open Source das richtige Konzept, denn die Software an sich kostet nichts, aber das Drumherum, die Software zu erstellen, zu programmieren, anzupassen, das ist eine Arbeit, die selbstverständlich auch für Open Source-Programmierer bezahlt wird.
Haben Sie eine Vorstellung, warum unsere Schulen heute viel Geld ausgeben, um Windows-Produkte zu kaufen und zu installieren und dann machen sie für die Schüler so eine Art Ausbildung in Excel und in Word, damit sie frühzeitig dressiert werden, nie mehr was anderes zu kaufen. Warum die nicht hingehen und sagen, wir nehmen kostenloses Betriebssystem und wir installieren das mit den Schülern zusammen, damit die wirklich was lernen, damit die begreifen, wie das. Wissen Sie, warum das nicht gemacht?
Ja, ich denke, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn die Lehrer und die IT-Verantwortlichen in der Schule eben nur das eine Betriebssystem kennen, ist für die das selbstverständlich, dass das alle benutzen müssen und dann wird eben nicht unterrichtet, wie funktioniert eine Textverarbeitung oder wie funktioniert eine Tabellenkalkulation, wie es eigentlich sein sollte, sondern wie funktioniert dieses Produkt, wo muss man klicken. Und dieses Wissen über Produkte, das veraltet leider furchtbar schnell. Das heißt, was die Schüler da lernen in der Schule im Moment, das können sie im Beruf später auch, wenn sie das proprietäre Produkt einsetzen, nicht mehr brauchen, weil sich das dann beim nächsten Update ändert.
Für mich ist das einfach Blödheit, sowas zu machen. Aber naja.
Es ist schlimm in der Hinsicht, dass es eben diese Alternativen gibt und dass dort das Wissen, was man durch eine Linux-Installation mit OpenOffice erreichen könnte, eben auch wirklich betriebssystemunabhängig ist. Denn wer mit OpenOffice arbeiten kann, der kann auch mit Word und mit Excel arbeiten.
Und es macht mehr Spaß, muss man auch wirklich sagen. Vor allen Dingen für die Jugendlichen, die begreifen plötzlich, was passiert, wenn ich so einen Rechner jetzt neu aufbaue, neu installiere. Genau. Was muss ich tun? Welche Ecken und Kanten habe ich? Und es ist nicht mehr nur, das Ding zweimal in der Woche einzuschalten und die Icons von oben nach links, nach unten rechts zu schieben.
Wolfgang, wir müssen uns an die eigene Nase greifen, aber auch, wir machen 40 Sendungen. Ja, ich glaube, es ist die 40. oder sowas, oder 38. Und haben das Wort Linux ganz selten in die Waagschale geworfen.
Ich habe es mindestens in jeder zweiten Sendung deutlich herausgestellt,
dass
ich mit Mikroweich nichts zu tun haben will.
Ja, sanftfreich. Aber wir müssen mehr bringen.
Wir müssen mehr bringen.
Machen wir auch.
Ja.
Wir wollen mal ein bisschen was machen gegen die Lehrer, die nur Microsoft kennen. Machen Sie da mit?
Sicher, würde ich gerne. Aber ich würde nicht so sehr gegen Microsoft wetten. Im Gegenteil, ich mag die. Viele meiner besten Kunden sind ehemalige Microsoft-Anwender. Und es gibt Open-Source-Software ja auch für die Microsoft-Plattform. Insofern, jeder soll das Betriebssystem benutzen, womit er am besten zurechtkommt. Und für einige mag das Windows sein, für viele ist es Linux und Open-Source-Software. Und es gibt auch alles dazwischen. Es gibt sehr viele Open-Source-Produkte für alle Plattformen. Mhm. Und diese Plattformunabhängigkeit, dass man versteht, was passiert, dass man weiß, dass es zum Beispiel Verzeichnisse und Dateien gibt. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Wenn jemand jetzt nur diese Menüleiste kennt, wo steht zuletzt geöffnete Dokumente, der ist nicht mehr in der Lage, die Datei wiederzufinden, wenn das mal nicht mehr in diesem Menü drin steht. Und das halte ich für sehr gefährlich. Da gehen auch sehr viele Daten verloren und geht sehr viel Arbeitszeit drauf, alleine durch mangelndes Wissen darüber, wie so minimale Dinge im Computer funktionieren. Und ich denke, da müssen wir wieder hin, dass etwas mehr allgemeine Computertechnik gelehrt wird, anstatt Produktwissen, das sofort wieder veraltet und das uns in die Gefahr bringt, dass das Verständnis für die Computer völlig verloren geht.
Wir sollten die C64 wieder in die Schule gehen.
Da läuft aber knopfig. Nicht
drauf. Okay, vielen, vielen Dank.
Es war super, dass Sie hier bei uns waren.
Und das war wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal.
Ganz bestimmt nicht.
Nein. Wir sind ein bisschen im Kontakt gestört worden, weil wir zwischendurch abgesetzt wurden. Jetzt sind wir aber wieder da.
Wir haben uns selbst wieder angesetzt.
Ja. Und jetzt kommt auch das Wort Linux öfter vor in unseren Sendungen.
Man findet immer wieder neue Anwendungen von vielleicht schon bekannter Technologie. Jetzt haben wir hier auf der CeBIT eigentlich schon im Vorfeld etwas gefunden. Namensschilder, elektronische Namensschilder, die keinen Strom brauchen und dennoch umprogrammiert werden können und Informationen behalten. Herr Professor Dino Schönberg, Sie sind hier bei uns im Studio. Das ist ein Projekt, welches Ihre Studenten machen. Wie kommen Sie auf so eine Idee?
Ursprungsidee war die Entwicklung eines Türschildes, das ich per SMS steuern kann. Weil ich mal im Stau gesteckt habe, versucht habe in der Hochschule jemanden zu erreichen, der den Studenten sagt, ich komme 15 Minuten später. Da war niemand zu erreichen. Dann dachte ich so, jetzt stehst du hier im Stau, jetzt könntest du eine SMS an die Tür schicken, sage, komme 15 Minuten später, bitte nicht weglaufen, warten. Die Sache wird. Das war das erste Projekt.
Dann in welchem Studiengang wird sowas realisiert?
Wir haben einen Studiengang neu entwickelt, der heißt European Master in Project Management.
Vielleicht sollte man mal sagen, das Ganze findet an der Fachhochschule in Dortmund statt.
Richtig. Mhm. Wir haben an der Fachhochschule in Dortmund zusammen mit 4 ausländischen Partneruniversitäten in Norwegen, Spanien, Slowenien und Deutschland und Frankreich einen neuen Studiengang entwickelt, basierend auf der Bologna Agreement und dem Erasmus Mundus Programm, das Projektmanagement Ausbildung macht und wir bieten als Spezialisierungssemester das 3. Semester IT-Projekte an und da haben wir uns solche Sachen überlegt.
Das heißt auch, dass das Ganze in Englisch stattfindet.
Das sind englischsprachige Studiengänge.
Das ganze komplett, Studiengang von Anfang, egal ob ich in Slowenien weitermache oder in Deutschland anfange.
Ja.
Und was machen die Studenten? Also sowas, so Projekte?
Wir wollen solche Projekte anbieten. Ich mache das in Verbindung mit meinem Kollegen Peter Reusch vom Fachbereich Wirtschaft. Der macht E-Business-Anwendung. Das heißt, die ausländischen Studenten, die im 3. Semester zu uns kommen, können dann eben wählen, wollen sie E-Business machen, wollen sie IT-Projekte machen, was interessiert sie.
Wolfgang, sollen wir mal Fernsehen machen? Also er sitzt hier mit einem Namensschild an seinem Revers. Da steht drauf CeBIT, das Ganze ist blau hinterlegt und Professor Dr. Dino Schönberg mit einem Bild, schlecht gerastertem Bild, würde ich sagen. Und das ist eine Elektronik, die hängt an dem Revers und geht nie aus und braucht keine Batterie.
Und braucht keinen Strom, ja.
Ja, das ist eine tolle Sache eigentlich. Und sie kann umprogrammiert werden. Sie könnten auch dahin schreiben, Professor Dr. Back, Dino Back. Ja. Finde ich gut, dass man sowas, auch wenn sie heiraten und nehmen den Namen von ihrer Frau an, auch dafür ist das Ding ja gut.
Und ich kann es umprogrammieren, wenn ich irgendeine andere Veranstaltung besuche, kommt eben nicht mehr CeBIT drauf, sondern was Neues. Also ein Recycling-Namensschild. Ja.
Das Umprogrammieren, wie aufwendig ist das? Was muss ich dafür haben?
Sie brauchen die Paint-Software, die eigentlich in jedem Windows-Rechner drin ist.
Also das ist ein Bild, was da drin abgespeichert ist.
Das ist ein ganz normales Bild. Pixelweise wird das übertragen und ändert dann eben den Zustand. Das sind kleine Kügelchen, die zweifarbig sind und je nach Anregung drehen die sich und bleiben dann.
Das ist eine OLED-Technologie.
Es wird auch als OLED bezeichnet. Ich bevorzuge aber den Ausdruck bistabile Displays, weil damit eigentlich besser ausgedrückt ist und es verständlicher ist.
Denn Farbe geht nicht bei dieser Technologie.
Wir haben noch Displays mit Gelb-Schwarz. Ich meine, klar, Dortmund, Borussia Dortmund, Gelb-Schwarz muss ja sein. Aber bisher gibt es die eben nur zweifarbig. Gelb-Schwarz, Blau-Weiß, Blau-Schwarz, aber eben noch nicht das komplette Farbspektrum.
Oh, das kommt bei den OLEDs zumindest, redet man ja schon, von der gibt es ja auch schon.
Ja. Also das, was Sie da im Revier stecken haben, das ist jetzt 6x4,5 cm etwa?
Achtel VGA,
die gibt es auch größer.
Die gibt es auch in Viertel VGA. Die Viertel VGA benutzen wir für unsere Türschilder.
Das ist ja dann schon ganz schön groß, da kriegt man eine ganze Menge drauf.
Und da steht dann auch darauf, bin in Urlaub, oder?
Ja, wenn ich das hinschicke, steht da drauf, bin im Urlaub. Wir haben es jetzt so programmiert, dass wir die Nachricht per SMS senden und in dieser SMS muss noch ein Passwort mit drin sein. Nur dann wird es angezeigt, ansonsten geht die SMS ins Nirvana.
Können Sie das Passwort kurz sagen?
Ja, 1357, ganz einfach. Das heißt, es wird ausgelesen, aber nicht mit angezeigt.
Ja. Und jetzt hast du da irgendwas vor damit, oder?
Ja, klar. Ja, jetzt müssen sie noch die Handynummer wissen, die dieses Display hat. Ja. Dann können sie da eine Nachricht hinschicken. Mhm.
Dann schreibe ich da drauf, dass ich bestanden habe vielleicht.
Genau.
Könnte man ja auch draußen hinschreiben. So läuft runter die Arbeit oder haben die und die bestanden und die sind durchgefallen. Also könnte zum richtigen Kommunikationszentrum für die Studenten werden.
Sowas haben wir schon bei uns im Foyer hängen. Wir haben zwei große LCD-Bildschirme. Auf dem einen werden die Matrikelnummern mit den Noten angezeigt. Das läuft, wie Sie sagen, wirklich so durch. Aber da haben wir auch das Stromproblem nicht, weil da eben Stromanschlüsse vorhanden sind. Das Ganze steuern wir dann über Wireless LAN.
Ist das so ein Problem mit den Stromanschlüssen in den öffentlichen Gebäuden?
Ja, klar. Wenn die nicht da sind, wenn Sie einen neuen haben wollen, dann können Sie entweder eine Verlängerungsschnur ziehen, aber wenn Sie was außen an Ihre Tür machen wollen, dann haben Sie ein Problem, Sie können nicht die Wand aufreißen und dort ein Kabel legen.
Das heißt, da muss man einen Antrag stellen und...
Antrag stellen, das dauert ewig.
Das muss ja dann auch richtig benannt werden. Das kommt dann E17-4312, kriegt einen eigenen Stromkreis und ich kenne das so ein bisschen von WDR, von der Kantine. Da gab es auch Schilder über den Steckdosen. Da kam der Architekt und sagte, das sieht aber nicht gut aus, alle abmachen. Und dann kam dann die VDE-Prüfstelle und sagte, die kommen wieder hin. Und so war das. Und dann haben sie nachher die Kantine abgerissen und haben sie neu gebaut. Ich weiß nicht, ob es aus diesem
Grund
war.
Gut, also ich finde das eine ganz, ganz interessante Anwendung, die Sie da haben. Wenn das nun irgendwann ein fertiges Produkt, marktreifes Produkt ist, was wird denn sowas kosten nach Ihrer Schätzung?
Also wir hoffen, dass wir die wiederverwendbaren Namensschilder in den Bereich von ungefähr 50 Euro produzieren können und die SMS-gesteuerten Türschilder hoffen wir, dass wir mit 250 Euro hinkommen.
Inklusive des GSM-Moduls.
Inklusive des GSM-Moduls, inklusive des Anzeigebildschirms, inklusive der Steuerelektronik. Wir hatten kalkuliert, viel teurer darf es nicht werden, weil das ungefähr auch die Preise wären, die Sie bezahlen müssten, um einen Handwerker zu beauftragen, eine neue Leitung zu ziehen, das zu verputzen, zu streichen, zu installieren. Dann sind Sie auch bei solchen Preisen.
Ich würde das gut finden, wenn Sie als Dino Schönberg in die Doktorprüfung reingehen und wenn man Ihnen die Hand schüttelt, geht automatisch das Doktor davor auf Ihrem Schild an. Das könnte man programmieren.
Kann man machen,
ja. Erinnert mich so ein bisschen auch an ein uraltes Patent aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Da konnte man eine Fahne, die konnte man die Farben vom Alten Reich und Neuen Reich, die konnte man umknöpfen. Man konnte auf die Demonstration gehen mit Schwarz-Weiß-Rot oder wie das war. Und dann konnte man so umknöpfen und konnte dann auf eine andere Demonstration gehen. So können Sie das mit dem Schild ja machen.
Genau.
Vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Google war ja in der letzten Zeit oft ein Thema von unserer Sendung und wir haben immer darüber gejammert, was wir selbst da für Probleme haben.
Ja, manchmal haben wir auch nur den Zeigefinger gehoben, weil es doch da Gefahren gibt, die sich so langsam herauskristallisieren. dass man Google nicht mehr so vollständig vertrauen sollte.
Ja, und auch vielleicht wird auch die Macht zu groß, die Google ausüben kann. Und dann bekamen wir eine E-Mail von Sebastian von Daten. Er ist heute hier, er kommt aus Hannover. Und er will uns mal erzählen, was er so erlebt in seinem Job. Was machen Sie?
Ich bin IT-Dienstleister. Das heißt, wir bieten Speicherplatz für unsere Kunden an und machen eben auch die Homepage dazu und betreuen die Kunden einfach.
Was läuft denn da so ab? Also Google ist ja mittlerweile auf der Geschäftsbasis auch ein wichtiger Partner, kann ein wichtiger Partner sein, der viele Kunden bringt. Und wofür müssen wir da jetzt aufpassen?
Das Problem ist, dass es ja nicht berechenbar ist, wo man bei Google steht. Viele Kunden optimieren ihre Homepage, stellen ein bisschen was ein, dass sie eben weiter nach oben kommen. Das Problem ist, es kann eben passieren, wenn die Mitbewerber rausfliegen, dass man selber ganz oben steht. Das ist erstmal sehr gut, da freuen die sich auch alle und kämpfen dann erstmal mit den neuen Aufträgen, die sie vielleicht über den Webshop bekommen.
So, das ist ja nichts dagegen zu sagen, das ist ja positiv. Wo fängt das Negative an oder wo fängt das an, was man beachten sollte, wenn man ein kleiner Unternehmer ist, neuer?
Das Problem ist natürlich, mehr Aufträge heißt mehr Aufwand. Das heißt, ich brauche mehr Personal, ich brauche vielleicht Maschinen, wenn ich etwas herstelle. Ich muss also investieren. Durch die Auftragslage genehmigt das natürlich auch die Bank, ist kein Problem. Man baut sein Geschäft auf. Die Gefahr ist in dem Moment, wo ich wieder rausfliege, weil zum Beispiel Google bemerkt, er hat da versucht, sich nach oben zu schummeln. Oder weil andere Mitbewerber natürlich durch Google, durch die dubiosen Algorithmen, die man ja nicht kennt, andere Mitbewerber nach oben geschoben werden.
Ist das so, dass Google da Einfluss nimmt auf die Bewertung, auf den Standpunkt von einer Firma? Und wenn man da 5 Monate ganz oben steht, schmeißen die einen zurück?
Also ich habe das jetzt mehrmals beobachtet, dass einfach Kunden von heute auf morgen teilweise komplett rausfliegen. Also es gibt Kunden, die sind ein halbes Jahr lang wirklich auf Platz 1 und 2, wunderbare Sache. Und dann kriege ich einen telefonischen Anruf, was kann man denn da machen? Wir sind plötzlich gar nicht mehr zu finden. Und das ist dann so ein Prozess von einer Woche und dann sind die irgendwo unter ferner Liefen zu finden.
Aber wo ist denn der Unterschied? Wenn ich jetzt ein Ladenlokal eröffne, verkaufe viereckige Eier, die vergoldet sind, da stürzt sich auch die Presse drauf und reißt das irgendwo raus und jeden Tag und viereckige Eier und was weiß ich nicht alles. Und das ebbt ja auch wieder ab. Da kommt ja auch erstmal ein Umsatzboom, weil alle Leute jetzt viereckige Eier haben wollen. Und hinterher, wenn das Interesse weg ist, dann geht ja auch da der Umsatz runter. Wo ist da der Unterschied zu Google?
Das Problem ist, Google arbeitet das ja nicht reduktionell auf. Google macht das ja zum Großteil, denke ich mal, automatisiert. Und das Problem ist, die Presse, das kann man doch irgendwie vielleicht steuern. Also ein kleines Ladenlokal, das wird vielleicht gar nicht so bekannt. Das wird vielleicht in der Regionalpresse ein bisschen angehoben, das ist okay. Bei Google ist es ja dann quasi ein weltweites Ranking. Das heißt, ich bekomme am Start statt 20 Bestellungen, wenn es gut läuft, plötzlich 2000. Das kann ich mit meinem Personal nicht mehr bewerkstelligen. Die Kunden wollen schnell beliefert werden. Sie haben ja auch Rechte, die Kunden. Und dann habe ich das Problem, ich habe neue Kosten. Und sobald ich wieder wegfliege, stehe ich da, habe keine Bestellung mehr, mache keinen Umsatz, habe Personal, was ich entlassen muss, habe Maschinen, die ich abzahlen muss. Und da ist es tatsächlich in meiner Erfahrung gewesen, dass Kunden dann auch wirklich auf dieser Konsequenz in die Insolvenz marschieren, weil der Unterschied so groß ist einfach, dass eine Verhundertfachung der Bestellungen da ist von heute auf morgen. Das ist einfach nicht zu kompensieren.
Also ergo, auf was muss man achten? Dass man nicht sofort Personal einstellt oder was? Oder?
Man sollte einfach schauen, wie man investiert. Man muss also schauen, ich kriege mehr Bestellungen, dann muss ich mir überlegen, wie kann ich das abwickeln, aber ohne gleich so viel Geld auszugeben.
Dienstleister beauftragen, oder?
Zum Beispiel, man kann ein bisschen outsourcen oder man sagt eben tatsächlich, ich habe leider so lange Lieferzeiten und baut nach und nach auf und schaut auch, dass die Kunden, die dann beliefert werden, dass die Stammkunden werden, denn die kommen auch nach dem Google-Boom.
Machen also Großunternehmen ja genauso. Die, wenn jetzt plötzlich ein Hype kommt, und die können die Ware nicht liefern, da muss man eben warten. Und das ist dann im Kleinen im Grunde genauso. Das Einzige, was wir wissen müssen, ist eigentlich, wenn ich über Google meine Produkte bekannt mache, dann kann es natürlich sein, dass es schnell ein großer Boom erfolgt und der genauso schnell wieder zu Ende ist. Und zwar in einem ganz anderen Ausmaß als über die normale Presse.
Und von den bekannten Fällen, wie viel sind da in die Insolvenz gewandert?
Ist das zahlenmäßig? Bei mir von 6 Kunden, die tatsächlich insolvent gegangen sind, das merke ich daran, dass die natürlich ihren Speicherplatz kündigen und einfach sagen, ich kann nicht mehr. Und dann noch einige Kunden, die haben es dann tatsächlich noch geschafft, das so zu kompensieren. Und seitdem rate ich immer, Google sollte nur ein Bestandteil sein. Man sollte sich nicht auf Google verlassen, alles Mögliche. Und Google ist ein Teil, dann ist das okay, dann macht das auch nicht mehr so viel aus. Aber bitte nicht nur auf Google verlassen.
Okay, vielen Dank. Ich hoffe, dass da viele die Ohren aufgemacht haben, die von Google vielleicht zu viel erwarten und dass Google ihr einziges Geschäftsmodell ist. Wie ist die Cebit? Ganz schnell, ein Wort noch.
Toll, aber wenig Innovation.
Danke.
Geht mir genauso. Das war die sechste Sendung von der CeBIT. Die Füße qualmen und sind dick. Morgen ist der letzte CeBIT-Tag, für uns auch der letzte Tag.
Ich bin eigentlich ganz froh, dass Sie mir den Laptop geklaut haben, denn das war auch sehr entspannend. Ich brauchte da auf dem Laptop nichts zu machen.
Och, ja. Echt? Du kannst ohne Laptop leben?
Ja.
Und ohne Double Computer leben?
Und ohne Telefon.
Ich bin ja irre.
Jawohl.
Aber du hast ja noch dein kleines Heftchen, dein Sudoku, was?
Ja, Sudoku ist noch da, haben die auch nicht geklaut, wollten sie scheinbar nicht haben, sind sie zu dumm zu. Das muss man sagen. So, ich glaube, die Sendung ist gut geraten gewesen und wir werden morgen schon wieder so eine gute Sendung machen und die wird auch fleißig abgerufen.
Der präkognitive Herr Back.
Das kann ich an der Statistik sehen.
Büb.
Zöp.
Büb.
Gut. Büb. Daumen hoch, ruckezuck.
Und tickezack.
Das war
Computer Club 2 CeBIT Spezial.
Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Kläuber. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.
Der Computer Club 2 und G-Data sind Partner auf der CeBIT. Das Softwarehaus aus Bochum hat sich auf Security spezialisiert und ist in diesem Bereich einer der größten Anbieter. Zur diesjährigen CeBIT hat das Unternehmen eine neue All-in-One-Lösung entwickelt, die PCs vor allen Gefahren aus dem Internet wirkungsvoll schützt und gleichzeitig wertvolle Daten automatisch sichert. Die neue Premium Security Suite ist auf Vista, XP und 2000 spezialisiert und wird nach der CeBIT als Einzel- und Dreierlizenz im Handel sein.